Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtserie durch das Evangelium nach Lukas. Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 11. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 11. Wir lesen miteinander die Verse 11 bis 13. Und dies sind Worte des Sohnes Gottes. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten, und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Amen. Amen. Lass uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Herr Jesus Christus, erneut sitzen wir zu deinen Füßen und wollen dich verehren, indem wir genau Acht geben auf alles, was du uns lehrst, es zu halten. Wir wollen dir gehorchen. Und darum, Vater im Himmel, schenk uns dazu deinen Heiligen Geist, denn aus eigener Kraft können wir weder verstehen noch tun, was dein Sohn uns lehrt. Und so schenk uns deinem Geist. Herr Jesus Christus, sprich, deine Knechte und deine Mägde wollen hören. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Jesus Christus lehrte seine Apostel und er lehrt auch uns, seine Schüler, zu beten. Und wir haben bereits viel gelernt. Er lehrte uns, was wir beten sollen im Vater unser. Also inhaltlich, worum es gehen soll, was Priorität hat, worauf wir uns fokussieren sollen im Gebet, welche Dinge wirklich wichtig sind. Aber das ist nicht alles. Er lehrte uns auch, wie man beten sollte, durch das Gleichnis von dem Mann, der um Mitternacht seinen Freund bestürmt wegen dem Brot. Und wir verstanden die Lektion. Es geht nicht nur darum, was wir bitten, es geht auch darum, wie wir beten. Wir sollen beten mit Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit, eben weil wir unsere Not erkennen und verstehen, dass wir unbedingt Hilfe von Gott brauchen. Wir brauchen seine Gaben und so wollen wir dringlich, beharrlich, hartnäckig beten. Hast du diese Worte beherzigt in der letzten Woche? Haben diese Worte an dir gearbeitet? Hast du sie umgesetzt? Das, was dein Meister dich gelehrt hat? Hast du beharrlicher, mit mehr Hingabe, mit mehr Dringlichkeit, Ausharren gebetet? Nun möge das so sein, denn erinnere dich, wie Christus uns ermutigt hat. 6-mal hintereinander sagt er uns durch andere Worte zu, dass unsere Gebete erhört werden. Vers 9. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Also der Vater will uns erhören, wenn wir doch nur kommen und ernstlich und gläubig flehen im Gebet. Christus kommt nun zum Abschluss seiner Lerneinheit über das Gebet. Wir können sagen, es ist der krönende Abschluss, der Höhepunkt seiner Lehrstunde. Und darum lasst uns noch einmal aufmerksam zuhören, was unser Meister uns hier lehrt. Denn er führt uns vor Augen, warum wir glauben dürfen, dass Gott der Vater uns erhört. Antwort, weil Gott gut ist. Und wir dürfen ihm sogar glauben, dass uns die größte aller Gaben schenkt, seinen Heiligen Geist. Also warum dürfen wir die größte Zuversicht haben, dass er uns wirklich erhört, unser Vater? Weil er gut ist und er lehrt uns, dass wir sogar glauben dürfen, dass er uns die allerbeste und größte Gaben aller Gaben schenkt, seinen Heiligen Geist. Ab Vers 11. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten, und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch, wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Also Christus stellt hier eine Frage an die Väter unter seinen Jüngern. Er spricht hier zu seinen Jüngern. Sie baten ihn darum, dass er ihnen Beten beibringt. Und so sagt er denn, wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten, und er wird ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben. Oder wenn der Sohn dich bittet um ein Ei, wer wird ihm denn einen Skorpion geben? Die Antwort auf diese Frage an die Väter unter die Jünger lautet natürlich, niemand, Herr. Niemand tut das. Also nebst der Tatsache, dass das unreine Tiere sind, die Israeliten sowieso nicht essen dürfen, macht das auch kein Vater, eine Schlange oder ein Skorpion seinen Kindern darzureichen als Speise. Niemand wäre so bösartig dem Kind, das um Essen bittet, tödliche, giftige Kriechtiere darzureichen, die zubeißen oder zustechen. Schlangen und Skorpione gab es ja viele in Israel, aber keiner kommt auf die Idee, den Kindern das zum Mittagessen zu servieren. Sondern vielmehr schützt man seine Kinder vor den Angriffen dieser Viecher. Und wenn Kinder hungrig sind und den Vater bitten, dann gibt man ihnen natürlich Fisch oder man gibt ihnen ein Ei, selbstverständlich. Also die Dinge, die gut und nahrhaft und gesund und bekömmlich sind, die guten Gaben, damit sie eben leben und stark und gesund sind und wachsen. Wir geben unseren Kindern keine bösen Gaben, sondern gute Gaben, selbstverständlich. Eigentlich würde niemand von uns auf die Idee kommen, einem Sohn, sagen wir einer Tochter, irgendein lebensbedrohliches Kriechtier zum Essen zu geben. Das ist absurd. Also der Punkt ist, welcher Vater unter euch würde so etwas tun? Niemand, Herr. Das sei ferne. Ein Mann, der so etwas tut, den würde man ein Scheusal, ein Unmensch nennen. Der ist nicht wert, sein Vater zu sein. Kein gewöhnlicher Vater wäre so grausam, seinem Sohn etwas so Gefährliches zu geben, wenn er doch um etwas Gutes bittet. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten, und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Also die Antwort lautet, niemand, Herr. Aber nun wendet Christus das auf seine Jünger an und sagt, Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Achte darauf, Christus spricht hier zu seinen Jüngern. Und was sagt er über sie? Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst. Ist das wirklich fair, dass Jesus hier seine Jünger böse nennt? Vielleicht waren sie nicht die allerbesten Väter. Aber schlechte Väter? Die Apostel? Nun ist es recht, dass Christus hier sagt, dass sie böse sind. Zweierlei Gründen. Zunächst einmal, verglichen mit Gott dem Vater und verglichen mit Christus sind wir alle in Wahrheit nicht gut, sondern böse. Im Vergleich zu dem guten, vollkommenen Herrn sind wir alle in Wahrheit böse. Und noch was Zweites, lasst mich sagen. Vor allem, liebe Väter, ihr wisst, dass das, was Christus hier sagt, absolut wahr ist. Ihr wisst es. Er erkennt ja unsere gefallene, verdorbene, sündige Natur. Und ihr kennt sie ja auch. So Christus weiß, dass wir Väter fähig sind, unseren Kindern Gutes zu geben, was aber noch lange nicht heißt, dass wir gut sind. Er weiß auch von unseren bösen Herzen. Wir sind vielleicht nicht die schlechtesten Väter, auch hier in unserer Mitte. Aber dennoch wohnt, wenn wir ehrlich sind, noch so viel Böses in uns. Oftmals sündigen wir sogar an unseren geliebten Kindern, gehen nicht so um mit unseren Söhnen oder Töchtern, wie wir sollten. Wir sagen Worte, die uns dann leid tun und behandeln unsere Kinder im Zorn und werden sogar gemein und sind manchmal ungerecht und einfach ungeduldig und so weiter und so fort. Das weißt du doch, lieber Vater, oder? Wir wissen doch von unserem Versagen, von unserer Unzulänglichkeit. Und trotz all unserer Bosheit, über die wir uns selber ärgern, für die wir uns selber schämen, traurig darüber sind, wissen wir dennoch, dass man unseren Kindern gute Gaben zu geben hat. Mögen auch wir böse sein? Wir wissen, unseren Kindern gute Gaben zu geben. Etwas, was gut für sie ist, gesund und nahrhaft und eben nicht giftig und schädlich. Und Christus argumentiert nun vom Geringeren zum Größeren. Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Also wir, die wir böse sind, wissen dennoch gute Gaben zu geben. So wie viel mehr, vom Geringeren zum Größeren, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, der Vater, der vom Himmel gibt, uns das geben, was vollkommen gut ist, nichts Böses. Denn dieser Vater im Himmel kann nicht böse sein. Er ist absolut gut und gerecht. Er ist vollkommen an Güte und in Liebe. Er selbst ist Liebe. Er hat nicht mal eine böse Neigung. Wie sollte er etwas anderes geben als gute Gaben? Wir sind so wechselhaft und so launenhaft und von unseren Umständen bestimmt und fahren so leicht aus der Haut und sagen und tun Böses, aber nicht der Vater im Himmel, der unveränderlich gut ist. Wie Jakobus es sagt, in Jakobus Kapitel 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt vom oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Vollkommenes Licht, vollkommene Gaben, das Gute. Böse Väter geben Gutes, wie viel mehr der gute Vater im Himmel. Das ist das Argument. Vom guten Wesen Gottes her. Er ist der gute Vater, der vom Himmel gibt. Er ist kein irdischer, kein sündiger, kein böser Vater. Wie viel mehr weiß er uns Gutes zu geben und wird es tun. Und Christus spricht hier nicht bloß von Fischen und von Eiern, von Speise. Der Vater, der vollkommen ist, der gute Vater, der vom Himmel gibt, gibt uns auch eine vollkommene, gute, himmlische Gabe. Und darauf macht uns Christus nun aufmerksam. Nochmal Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Es mag uns verwundern, dass Christus nach all der Ermutigung zum Gebet plötzlich davon spricht, dass wir um den Heiligen Geist bitten sollten. Denn er hat uns ja gelehrt, jeder Bittende empfängt und vielleicht fallen uns jetzt, irdisch gesinnte Menschen, tausend Dinge ein, wofür wir beten könnten, wenn wir sie doch empfangen, wenn wir doch nur bitten. Aber Christus verweist uns zum krönenden Abschluss auf die beste Bitte, ja um die größte Gabe. Die Bitte an den Vater um den Heiligen Geist. Warum diese Bitte? Warum diese? Nun, weil die Gabe des Heiligen Geistes die größte und beste Gabe ist. Denn schenkt uns Gott der Vater seinen Heiligen Geist, dann bedeutet das, dass er sich uns selbst schenkt. Gott der Vater, der Sohn, die eins sind, schenken sich uns im Heiligen Geist mit all ihren Segnungen. Es gibt keine größere, keine herrlichere Gabe, als dass Gott sich uns selbst gibt. Und lasst uns darüber nochmal mehr nachdenken, was das bedeutet, denn in diesem Heiligen Geist, was uns dort geschenkt wird vom Vater, haben wir alles. Wisst ihr, als Gemeinde bekennen wir uns zu den fünf Soli der Reformation. Ihr wisst das, Sola Scriptura, also allein die Heilige Schrift als Glaube, als Glaubensgrundlage. Sola Gratia, also allein aufgrund der Gnade Gottes wird ein Mensch selig. Und Sola Fide, allein mittels des Glaubens wird ein Mensch gerettet. Und Solus Christus, allein durch Jesus Christus wird ein Mensch gerettet. Und Soli Deo Gloria, das alles geschieht allein zur Ehre Gottes. Das sind diese fünf Prinzipien der Reformation. Aber schon zur Zeit der Reformation gab es ein sechstes Prinzip, für das sich besonders der Reformator Johannes Calvin einsetzte, nämlich das Prinzip Solus Spiritus, allein durch den Geist. Der Reformator Johannes Calvin, der wurde sogar von dem Theologen B.B. Warfield als der Theologe des Heiligen Geistes genannt. Weil es ist keine Übertreibung, wenn man sich sein Lebenswerk, die Institutio, anguckt, dass die Hälfte seines Werkes, also Buch 3, da geht es um die innere Wirkung des Heiligen Geistes, und Buch 4, da geht es um die äußere Wirkung des Heiligen Geistes, dass die Hälfte seines Lebenswerkes das Werk des Heiligen Geistes beschreibt. Weil Calvin hat verstanden, dass wir rein gar nichts tun können, es sei denn, der Heilige Geist schenkt es uns. Seine Institutio schreit förmlich, der Geist muss sein Werk haben, sonst ist alles vergeblich. Von Anfang bis Ende muss der Geist wirken. Johannes Calvin sagt, was uns von Christus gesagt wird, das kommt uns durch das verborgene Wirken des Geistes zugute. Also mit anderen Worten, wir haben nichts von dem, was Christus getan hat, es sei denn, der Heilige Geist wendet es auf uns an. Oder Spurgeon drückt es noch ein bisschen bildlicher aus und sagt, uns bringt der weiße Verband und die beste Salbe nichts, wenn sie nicht auf unsere Wunde angelegt werde. Also wenn der Heilige Geist nicht das Heilsame anwendet auf unsere Seelen. Und an einer anderen Stelle sagt Spurgeon, lasst uns stets bedenken, dass Christus am Kreuz für uns von keinem Segen ist, wenn nicht der Heilige Geist in uns wohnt und wirkt. Jenes Versöhnungsblut fließt umsonst, wenn nicht der Finger des Heiligen Geistes unsere Gewissen damit besprengt. Umso umsonst wird jenes vollkommene Kleid der Gerechtigkeit gewirkt, wenn nicht der Heilige Geist uns darin kleidet und uns mit diesem kostbaren Gewand schmückt. Der Strom des lebendigen Wassers vermag unseren Durst nicht zu löschen, bis dass uns der Heilige Geist den Becher darreicht und ihn zu unserem Munde führt. Alle Schätze, die im Paradies Gottes sind, können uns nicht zum Segen gereichen, solange wir tote Seelen sind. Und tot sind wir, bis der himmlische Odem kommt und uns anhaucht, auf dass wir das Leben empfangen. Es steht uns nicht an, zu sagen, dass wir Gott dem Heiligen Geist weniger zu verdanken haben als Gott dem Sohn. Wahrlich, es wäre eine große Sünde und ein schweres Unrecht, wenn wir irgendeine der göttlichen Personen zurücksetzen wollten. Du, o Vater, bist die Quelle aller Gnade, aller Liebe und aller Barmherzigkeit gegen uns. Du, o Sohn, bist es, durch den uns deines Vaters Barmherzigkeit zufließt. Und ohne dich könnte uns deines Vaters Liebe nie zuteil werden. Und du, o Heiliger Geist, machst uns tüchtig, jene göttliche Kraft und Gnade zu empfangen, die dem Urquell, dem Vater entströmte, die durch Christus den Mittler uns zugeführt wird und durch deine Mitteilung sich in unsere Herzen ergießt und darin wohnt und herrliche Früchte bringt. Darum lasst uns den Geist Gottes Lob preisen. Nie ist je in uns ein himmlischer Gedanke, eine geheiligte Tat oder ein segenbringendes Wort ausgegangen und durch unseren Herrn Jesus Christus vor Gott wohlgefällig gewesen, die nicht in uns gewirkt wurde durch den Heiligen Geist. In der Tat, wir könnten uns jetzt zahlreiche Bibelstellen anschauen, damit wir verstehen, warum wir den Heiligen Geist brauchen. Ohne den Geist können wir niemals den Herrn noch seine Wahrheit erkennen. Ohne ihn können wir das Evangelium, ja die gesamte Heilige Schrift, nicht verstehen und nicht glauben. Ohne ihn können wir keine heilsame Sündenerkenntnis haben. Ohne ihn können wir keine Buße tun. Ohne ihn können wir auch keine Wiedergeburt erleben. Ohne ihn können wir keine Reinigung der Sünden erfahren. Ohne ihn können wir nicht gerechtfertigt werden vor Gott. Ohne ihn können wir keine Kinder Gottes werden. Ohne ihn können wir nicht in das Reich Gottes kommen, denn ohne ihn können wir gar nicht zu Christus kommen. Ohne ihn können wir Christus nicht als unseren Herrn bekennen. Ohne ihn gehören wir nicht einmal zu Christus. Ohne ihn gehören wir nicht zum Leib Christi, nicht zu seiner Gemeinde. Ohne ihn haben wir keine Verbindung untereinander und keine Liebe zueinander. Ohne ihn haben wir auch keine Gaben zur gegenseitigen Erbauung. Ohne ihn können wir gar nicht in Wahrheit beten, denn ohne ihn können wir nicht vor den Thron Gottes im Himmel treten. Ohne ihn werden wir nicht von Gott geleitet wie Söhne. Ohne ihn haben wir keinen Trost und keinen Helfer und keinen Beistand in dieser Welt. Ohne ihn gibt es kein Fünkchen von Gottes Furcht und keinen Gehorsam in uns. Ohne ihn gibt es keine Frucht an uns, die Gott irgendwie gefallen könnte. Ohne ihn haben wir keine Freude und keinen wahren Frieden. Ohne ihn werden wir nicht geheiligt und verändert in das Bild Christi. Ohne ihn haben wir auch keine Kraft, gegen die Sünde zu kämpfen. Ohne ihn haben wir auch keine Kraft, mutig zu sein und Christus zu bezeugen. Ohne ihn können wir kein einziges gutes Werk tun. Ohne ihn haben wir kein Anrecht, also kein Unterpfand auf das ewige Himmelreich. Ohne ihn haben wir keine Hoffnung auf ewiges Leben. Ja, ohne ihn können wir nicht einmal auferstehen und verwandelt werden zur ewigen Herrlichkeit, um nur ein paar Dinge zu nennen. Kurzum, ohne den Geist sind wir einfach vollkommen verloren. Wir können nichts tun, es sei denn, der Heilige Geist bewirkt es in unserem Leben. Wir sind vollkommen angewiesen darauf, dass der Geist in uns wirkt, von Anfang bis Ende. Und so müssen wir uns dieses Prinzip neu vor Augen führen. Solus Spiritus, allein durch den Geist. Eben, weil Christus seid ihr, sagt ihr, die ihr böse seid. Wir sind böse. Und darum haben wir keine andere Hoffnung, als dass der Heilige Geist wirkt, der so ganz anders ist als wir. Ihr, die ihr böse seid, eure einzige Hoffnung, die ihr habt, ist der Heilige Geist, der euch verwandelt. Dieser Geist, der euch heilig macht, der aus bösen Menschen Heilige macht. Ihn benötigen wir. Und wir können diesen Geist nicht produzieren. Gott muss ihn uns aus dem Himmel schenken. Deswegen sagt der Johannes der Täufer in Johannes 3, Vers 27, Johannes 3, Vers 27, da sagt er, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben, gegeben aus dem Himmel. Und so brauchen wir diese himmlische Gabe von unserem Vater, denn wir können nichts tun und nichts empfangen, es sei denn, es wird uns gegeben, wie Christus auch sagt in Johannes 6, Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Und in uns selbst sind wir nur Fleisch. Wir sind zu nichts Nütze, es sei denn, der Heilige Geist kommt. Und wir lehren doch diese biblische Lehre von der vollkommenen Verdorbenheit des Menschen. Und darum müssen wir auch am meisten flehen, um die vollkommene Gabe Gottes aus dem Himmel, den Heiligen Geist, der uns befreit und unsere Verdorbenheit überwindet. Wir glauben an die vollkommene Verdorbenheit und so glauben wir auch an die vollkommene Verlorenheit ohne die vollkommene Gabe des Heiligen Geistes aus dem Himmel. Und so müssen wir inständig flehen, Tag für Tag uns ausstrecken nach dieser Kraft des Geistes, denn wir glauben an die Unfähigkeit des Menschen, aber an die allmächtige Fähigkeit des Geistes, uns zu helfen in unserer Boshaftigkeit und Verdorbenheit, uns herauszuerlösen und uns heilig zu machen. Dies vermag nur der Heilige Geist. Und wenn ich sage, dass wir den Heiligen Geist brauchen, dann rede ich nicht von diesem lächerlichen Zirkus, den so viele veranstalten, die ganze Zeit reden von der Kraft des Geistes und davon schwärmen. Ich rede von der Kraft des Geistes, um Sünde zu überwinden, um böse Begierden zu besiegen, um der Menschenfurcht zu trotzen und mutig Christus zu bezeugen, so schwer es auch sein mag, den Ehepartner zu lieben, trotz allen Fehler bedingungslos treu zu sein. Der Kraft des Geistes zu leben, um selbst Leid, um Christi Willen freudig zu ertragen. Die Kraft des Geistes sogar durch Tragödien und große Traurigkeiten zu gehen und dennoch dem Herrn die Ehre zu geben. Die Kraft des Geistes auch nachts in Fürbitte zu verharren für andere, eben weil man nicht mehr für sich selbst lebt. Die Kraft des Geistes, sich selbst zu verleugnen und andere zu dienen und treu zu sein und zu bleiben und Frieden zu haben in allen Umständen. Die Kraft des Geistes, sich ganz und gar Christus auszuliefern und für ihn zu leben und zu sterben. Manche suchen die Kraft des Geistes, um dann irgendwie auf den Boden zu fallen und zu zittern. Wir suchen die Kraft des Geistes, um fest im Glauben bestehen zu können durch alle Stürme der Versuchung hindurch und zu zittern vor seinem Wort. Dass wir uns zittern, dass wir fürchten davor, gegen ihn zu sündigen. Wahre Gottesfurcht. Hast du dein Unvermögen erkannt? Erkannt, wie böse du bist? Dann wird dein größtes Flehen, dein Sehnen sein. Herr, schenke mir den Heiligen Geist. Denn ich bin böse. Aber du bist heilig. Und so zieh in mir ein. Verändere mich. Mach mich neu. Verändere jeden Bereich meines Lebens. Denn alles ist von meiner Bosheit durchdrungen. O Heiliger Geist, erfülle mich. Und mach mich ganz neu. Hast du so schon mal zu dem Vater gebetet? Ernstlichkeit und Dringlichkeit und Beharrlichkeit? Fülle mich doch mit der größten deiner Gaben. Schenke Schenke mir deinen Heiligen Geist, dich selbst, erfülle alles in mir. Du hast bestimmt schon einmal von John Newton gehört, der ein bösartiger Sklavenhändler war, Verfasser von Amazing Grace, dem Lied. Und er war in der Tat ein abscheulicher, abgrundtief böser Mensch. Und eines Tages geriet er auf der See in einem heftigen Sturm und das Schiff drohte unterzugehen. Und er kämpfte darum, dass das Schiff nicht sinkt. Und in dieser Zeit dachte er über sein Leben nach und darüber, wie bösartig er sein Leben verschwendet hat. Und dabei dachte er bei sich selbst, einen solchen Sünder wie mich hat es nie gegeben und könnte es auch niemals geben. Und er kam zu dem Schluss, dass seine Sünde so groß ist, dass ihm nicht vergeben werden könnte. Wie könnte einem so bösartigen, hoffnungslosen Sünder wie John Newton, wie könnte er gerettet werden und verändert werden? Nun, John Newton stieß auf diese Bibelstelle in Lukas Kapitel 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Und so sagte sich John Newton, in der Tat, ich bin so böse und ich habe nichts Gutes in mir selbst. Aber wenn das wahr ist, was hier steht, so will ich nun bitten um seinen Heiligen Geist, dass er mich doch ganz neu machen möge. Und so bat er den Vater im Himmel, ich bin ein böser Mensch, aber schenke mir deinen guten Geist. Und tatsächlich, John Newtons Gebet wurde erhört. Der Heilige Geist erfüllte ihn. Er wurde zu einem neuen Mann. Und seither bekämpfte er die Sklaverei mit aller Kraft und lebte für Christus. Hast du so gefleht? Vielleicht denkst du, du bist solch ein Sünder. Wie sollte Gott dich jemals verändern können oder dir jemals vergeben können? Nun, dies ist die Antwort. Du kannst es nicht. Du bist böse. Aber hier ist die Gabe aller Gaben, der Heilige Geist, der dich vollkommen verändern kann. Wenn du doch nur bittest, wenn du doch nur bittest und jeder Bittende empfängt. Und achte darauf, Christus sagt das hier nicht einfach über alle möglichen bösen, gottlosen Menschen. Er sagt das hier zu seinen Jüngern. Ihr, die ihr böse seid. Also haben wir es nötig, dass wir um den Heiligen Geist bitten. Nicht nur bei unserer Bekehrung, so wie der Sohn nicht nur einmal den Vater bittet um Fisch oder Ei. Wir brauchen immer wieder die Fülle des Heiligen Geistes. Einmal erhielt ich eine Nachricht übers Internet, jemand, der sich beschwerte, der sagte, meine Predigt sei ja ganz in Ordnung gewesen, aber ich hätte ein Gebet gesprochen vor meiner Predigt und da hätte ich gebetet, Herr, schenke uns deinen Heiligen Geist. Und er fragt, hast du denn nicht verstanden, dass wir doch als Gläubige den Heiligen Geist schon haben? Es ist Unrecht zu beten, dass Gott uns den Heiligen Geist wieder schenkt. Als hätte ich das gemeint, dass Gott uns zum ersten Mal den Heiligen Geist schenkt. Ich glaube aber, dass wir angewiesen sind von dem Tag unserer Bekehrung, dass Gott uns erfüllt mit dem Heiligen Geist, dass wir immer wieder bitten und bitten müssen, dass er uns erfüllt, dass er sich selbst uns gibt mit der Fülle seines Geistes und mit all seinen Segnungen. Denn in Wahrheit können wir nicht einen Schritt gehen. Es sei denn, der Heilige Geist erfüllt uns mit seiner Kraft. Und wenn ich bete vor der Predigt, dass Gott uns den Geist schenkt, dann meine ich damit, dass wir von uns aus das Wort nicht verstehen können, noch bewahren, noch tun können, sondern dass alles, was nun geschieht, ein Werk des Geistes sein muss. Ähnliches hörte ich in einer Brüdergemeinde, wo mir gesagt wurde, ja, diese Bitte nach dem Vater Unser und auch das Vater Unser, ja, das wurde ja aufgeschrieben vor der Dispension, vor dem Zeitalter des Heiligen Geistes, also vor Pfingsten, also gilt das nicht mehr für uns. Ach ja, ist das so? Wann hat Lukas denn sein Doppelwerk aufgeschrieben? Das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Nach Pfingsten. Hätte er das aufgeschrieben, wenn das nicht wichtig wäre für uns zu wissen, dieses Vaterunser? Er hat es aufgeschrieben, weil auch wir diese Bitte stellen sollen an unseren Vater, dass wir den Heiligen Geist brauchen. Wie kommt man auf diese Idee? Nein, der Heilige Geist ist eben nicht nur für die Bekehrung eine Gabe, sondern er durchdringt das Leben eines Christen seither. Wir können nichts tun, es sei denn, der Vater gibt uns seinen Geist. Wie wir manchmal singen, gib uns deinem Geist zum Beten. Wir können nicht mal beten, wie es recht ist. Es sei denn, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwachheit auf. Darum sag mir, wie sehr streckst du dich eigentlich nach den Wirken des Heiligen Geistes aus? Und noch einmal, ich rede nicht über diese Schwärmereien. Ich rede vom Heiligen Geist, der heilig ist, dich zu heiligen. Ich rede von Gott geschenkt, der Gott gegebener Kraft, ein Leben zu führen, das Christus ähnlich ist und ihn verherrlicht. Willst du ein Leben führen, das Jesus Christus ehrt, dann brauchst du den Heiligen Geist, der dir beisteht, dieses Leben zu führen. Trachtest du danach? Tust du es? Keiner von uns, und das verstehen wir hier durch diesen Text, keiner von uns hat irgendeine Entschuldigung, wenn wir nicht in der Fülle des Heiligen Geistes leben. Gott will uns seinen Geist schenken. An jeden, der doch bittet, denn sicher jeder Bittende empfängt die Gaben aller Gaben. Also sind wir schwach, will er uns stärken durch seinen Geist. Mangelt es uns an Weisheit, so will er uns leiten durch seinen Geist. Fehlt es uns an Mut und sind wir viel zu zurückhaltend und viel zu ängstlich, um Christus zu bezeugen, er will uns furchtlos machen. Erkennen wir, dass wir viel zu böse sind? Er will uns heilig machen. Merken wir, dass wir trostlos sind und freudlos. Er, der Heilige Geist, will uns erfüllen. Um all unseren Mangel auszufüllen, all das, was wir in uns selbst nicht finden. J.C. Ryle fasste es so zusammen, indem er sagte, der Heilige Geist ist zweifellos das größte Geschenk, das Gott dem Menschen machen kann. Wenn wir diese Gabe haben, haben wir alle Dinge, Leben und Licht und Hoffnung und den Himmel. Mit dieser Gabe haben wir die grenzenlose Liebe Gottes des Vaters, das sühnende Blut Gottes des Sohnes und die volle Gemeinschaft mit allen drei Personen der gesegneten Dreifaltigkeit. Wenn wir diese Gabe haben, haben wir Gnade und Frieden in der gegenwärtigen Welt, Herrlichkeit und Ehre in der zukünftigen Welt. Zitat Ende. Wenn wir das nicht haben, dann haben wir das nicht, wie Jakobus sagt, eben weil wir nicht bitten. Wir haben keine Entschuldigung. Was redest du davon, dass du schwach bist und freudlos bist und dieses oder jenes bist? Wenn du nicht doch gleichzeitig wirklich auf deinen Knien bist und kämpfst und ringst im Gebet und flehst, dass der Vater dich erfüllen möge mit seinem Heiligen Geist. Wie ernst meinst du es wirklich, dass du Veränderung wünschst in deinem Leben? Kommst du mit dieser Dringlichkeit, weil du deine Not erkennst, wie dieser Mann, der sich Brot leihen wollte, mitten in der Nacht? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Darum komm zu ihm im Gebet, bitte ihn um die Gabe des Geistes. Und zwar an jedem einzelnen Tag. Denn wir können nicht für Christus leben, es sei denn, wir haben diese gute Gabe, die uns ganz ausfüllt. Aber lasst uns nun am Schluss noch darüber nachdenken, was es gebraucht hat, damit böse Menschen wie wir diesen Heiligen Geist empfangen können. Christus sagt zu Recht, dass wir böse sind. Wie gibt denn der Vater, der im Himmel ist, bösen Menschen, wie wir es sind, diese gute Gabe? Nun, der einzige Mann, der jemals auf der Erde wandelte, der nicht böse war, Christus, musste dafür sein Leben hingeben. Er, der er nicht böse war, er kam, um für die Bösen zu sterben, damit der Vater im Himmel uns nicht Skorpione und Schlangen sende zu unserem Verderben, wie wir es verdienten, sondern dem Heiligen Geist, uns, die wir böse sind. Welch eine Gabe, welch eine Gnade. Und was hat es Christus gekostet, damit wir diese gute Gabe des Heiligen Geistes empfangen? Er hat sein heiliges Blut vergossen, um uns zu reinigen, damit wir Empfänger dieser Gaben sein dürfen. Gepriesen sei der Vater, der uns diese Gabe aller Gaben, den Heiligen Geist, schenkt. Gepriesen sei er durch seinen Sohn, der sein Leben hingegeben hat für dieses Geschenk, auf das es uns zuteil werde. Gepriesen sei unser Herr, unser mächtiger und wunderbarer Erlöser, Jesus Christus. Amen.